Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern auf unserem wunderbaren Planeten Erde. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 10. April 2025. Heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche, natürlich mit einem Schwerpunkt auf der Zollpolitik des amerikanischen Präsidenten, und zwar beleuchten wir dieses Erdbeben, dieses Politbeben aus unterschiedlichster Warte. Auf der einen Seite die Einfühlung, das Verstehen wollen, der Blick in die tieferen Gesteinsschichten der Aktualität, auf der anderen Seite die Skepsis, die Infragestellung, profilierte Interviews, unter anderem mit Václav Klaus, dem großen liberalen Ökonomen und früheren tschechischen Staatspräsidenten, der Trumps Zollpolitik verteidigt und würdigt als einen Versuch, den Welthandel zu befreien, diese Kruste von Vorschriften, von antiliberalen Handelshemmnissen wegzuknacken. Trump, der Befreier, das ist die Sicht von Václav Klaus. Und wir haben auch Leute aus der Wirtschaft gefragt. Marcel Erni, das ist ein hoch erfolgreicher Schweizer Unternehmer, Mitgründer der Private Equity Gesellschaft Partners Group in der Nähe von Zug. Die haben über 150 Milliarden Schweizer Franken an, Entschuldigung, Dollar, Schweizer Franken, Sie können es ja ungefähr gleich bewerten, haben Sie in der Verwaltung, die sind an sehr, sehr vielen Firmen beteiligt, auch und gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und es ist auch hochinteressant, was er zu sagen hat. Er ist eher ein Skeptiker dieser Zollpolitik, aber auch er hat großen Respekt für den Versuch des amerikanischen Präsidenten, hier mehr Fairness, mehr Gleichgewicht in den Welthandel zu bringen. Und er sieht Trump nicht als Protektionisten, nicht als Zerstörer der Freiheit, sondern als Ermöglicher und Voranbringer der Freiheit, insbesondere auch mit Blick auf die innenpolitischen Maßnahmen der Deregulierung in den Vereinigten Staaten. Wir haben dann aber auch Ökonomen im Blatt, namhafte Ökonomen, die natürlich kritisch diese Zollpolitik betrachten, die jetzt ja auch bis zu einem gewissen Grad wieder relativiert worden ist, was meinen Befund von gestern bestätigt, dass Donald Trump eben ein Pragmatiker ist, kein protektionistischer Ideologe, sondern dass diese Zölle ein Verhandlungsinstrument sind, um bestimmte Ziele zu erreichen. Natürlich hat er jetzt gemerkt, dass die Märkte da stark beben, vielleicht stärker beben, dass der psychologische Rückkopplungseffekt größer ist als das, was er sich da zurechtgelegt hat. Aber auch da, ich würde jetzt einfach wieder warnen vor dieser Selbstgerechtigkeit und vor dieser bequemen Herablassung, die sich bereits wieder in den vor allem auch deutschen Medien verbreitet. Das, was Trump macht, ist ganz klar besser und überlegen demgegenüber, was die Europäische Union macht, die immer mehr Regulierung, immer mehr Vorschriften, immer mehr Schulden anhäuft. Und das ist kein Weg zum Erfolg. Man kann sich nicht in den Erfolg hinein verschulden und du kannst dich auch nicht in den Erfolg hinein regulieren. Du musst die Marktwirtschaft zurückbringen. Und Trump versucht genau das, ob die Mittel immer angemessen sind, ob die Dosis zu hoch ist, das muss man beurteilen. Aber die Richtung, das Motiv, wenn Sie mich fragen, die stimmen. Und das ist ein Referenzpunkt, aber Sie lesen in der Weltwoche eben auch andere, weil wir möchten, dass Sie sich ein möglichst umfassendes Bild von den gegenwärtigen Ereignissen, die sich ja schwindelerregend da gewissermaßen immer wieder fortpflanzen und verändern, dass Sie sich davon ein möglichst umfassendes Bild machen. Und vor allem wehren wir uns gegen diesen falschen Gestus eben der Rechthaberei und diese Pose des angeblichen Alleswissens. Wenn Sie das Leben wird sehr einfach. Wenn Sie glauben, alles zu wissen, dann ist man auch moralisch natürlich immer im Recht. Aber das ist ein sicherer Begleiter der Verblendung und das gilt es ja zu vermeiden. Auf jeden Fall. Erdogan der Große, das ist auch so eine Schockzeile, ein Schocktitel in der neuen Weltwoche. Erdogan der Große, aber das ist genau der Grund, warum ich die Weltwoche liebe, weil sie eben solche Kontrapunkte setzt. Wir haben einen tollen Autor hier, den Francis Pike, der argumentiert, warum der türkische Präsident als großer Erneuerer in die Geschichte seines Landes eingehen kann, er sei ein begnadeter Jongleur der Macht, auch der natürlich Geopolitik, der sich da immer wieder auch aus der brenzligsten Lage heraus zu manövrieren versteht. So etwas lesen Sie nicht in den deutschen Medien, das kommt dort gar nicht vor, weil es irgendwie unausgesprochen verboten scheint. Out of the box, gewissermaßen, ja, außerhalb da des eigenen Geheges sich geistig zu betätigen, das ist natürlich in der Weltwoche nicht der Fall. James Bond in Mürren, das sind auch erholsame Akzente, die wir setzen. Also die Kultur spielt eine große Rolle. Und viele, viele weitere Themen. Wir steigen auch ein in die Geschichte. Ein ganz interessantes Kapitel, der Gipfel 1985 zwischen dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan und dem sowjetischen, damals, ja, damals gab es die Sowjetunion, auch dem sowjetischen Staatsführer Michail Gorbatschow, eine Sternstunde in der Geschichte der Schweiz und ihrer Diplomatie und ihrer Neutralität. Und das ist ja genau das Problem, dass diese Neutralität heute teilweise außer Kraft, teilweise erschüttert ist. Und das mindert natürlich, mein Herz blutet, das mindert natürlich auch den Nutzen, den die kleine Schweiz für die Welt hat. Denn die Kleinstaaten, die laufen ja immer Gefahr, von den Großen überfahren zu werden. Und die Neutralität ist eben, wenn man sie konsequent und glaubwürdig lebt, ist das ein Angebot, ein nutzenstiftendes Angebot an die Welt, dass eben hier ein weißer Fleck auf der Landkarte vorhanden ist, in dem sich glaubwürdig Kriegsparteien zur Verständigung treffen können. Und das ist eben wichtig, denn wenn alle im Krieg sind, dann verschwindet der Frieden, da gibt es einfach keine Friedensperspektive mehr. Und es ist eben nicht so einfach, einen neutralen und vor allem einen dauerhaft glaubwürdig, eben immerwährend neutralen Broker, Verhandler und auch Aufklärer zu finden. Ich meine, schauen Sie die ganze Thematik auch der Kriegsverbrechen an, die wir beobachten, jetzt gerade im Ukraine-Krieg. Und Kriegsverbrechen gibt es eben auf beiden Seiten. Das hört man nicht so gerne in der heutigen Umgebung, in dieser sehr moralistisch und einseitig aufgeladenen Umgebung, in dieser ganzen Propagandawelle, die natürlich auch auf unserer Seite tobt. Und man neigt ja immer dazu, die eigene Propaganda für die Wahrheit zu halten und das, was der andere sagt und vielleicht viel wahrer ist, für Propaganda. Und darum braucht es eben auch da die Unabhängigkeit, dass man aufklären könnte, was ist zum Beispiel genau passiert da und dort, was sind die Hintergründe. Aber das können Sie natürlich nicht aufklären, wenn dann nur eine Seite ein Parteigutachten abgibt und sagt, die anderen sind die größten Verbrecher. Ist ja logisch. Und deshalb ist eben diese Unabhängigkeit, die Neutralität etwas Wichtiges und wir geben dem einen großen Raum in der Weltwoche. Und mein Gedanke, aber das ist natürlich völlig aus dem Zusammenhang gerissen, denn diese Tradition, glaube ich, gibt es in Deutschland nicht. In Österreich hat man das nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, aber in Österreich haben sie, in Deutschland haben sie nicht diese Tradition der Neutralität, die in der Schweiz auf das 16. Jahrhundert im Grunde zurückgeht. Aber von Anfang an war die auch nicht so gegeben, wie wir sie heute haben. Das war eine situative Neutralität, die sich dann immer mehr verfestigt hat. Aber nach meinem Empfinden und nach meinem historischen Verständnis wäre das auch einmal für Deutschland zu überlegen. Warum eigentlich nicht nach all diesen gescheiterten Kriegen, nach dieser verfehlten Großmachtspolitik, warum nicht auch etwas Unkonventionelles wagen? Eben die Neutralität versuchen, da tatsächlich eine Brücke zu bauen. Und das neutrale Land braucht eine Armee. Man muss sich ja selber verteidigen können, aber keine Angriffsarmee. Und das neutrale Land konzentriert sich vor allem auch darauf, ein gutes Vorbild zu sein und die eigenen Angelegenheiten, die inneren Angelegenheiten nach vorne zu bringen. Und die Schweiz und Deutschland sind da in vielerlei Hinsicht ähnlich. Ich habe schon früher, als ich noch in Deutschland tätig war, Artikel geschrieben unter dem Titel Magna Helvetia, warum sich Deutschland stärker an der Schweiz orientieren sollte. Leider ist es so, dass in der Schweiz sich unsere Politiker allzu sehr an gewissen deutschen Politikern orientieren. Vor allem was das Schuldenmachen und die grüne Energiepolitik angeht. Also der Einfluss Deutschlands ist sehr stark in die Schweiz. Und nur schon deshalb wäre es wichtig, dass Deutschland politisch etwas verschweizert, damit eben unsere Politiker nicht die Dummheiten nachmachen, die leider in der deutschen Politik gelegentlich Alltag sind. Was ja nicht heisst, dass unsere Politiker nicht auch eigenmächtig und eigenständige Dummheiten beschließen, aber der Schweizer ist irgendwo in seinem tiefen Seeleninnern auch ein Hotelier. Der schaut halt immer, was die anderen machen. Und diese Chamäleonhaftigkeit des schweizerischen Nationalcharakters, oh, ein ganz gefährliches Wort in der heutigen Zeit, diese Chamäleonhaftigkeit, die wird ja zum Teil geschätzt, aber sie wird eben auch kritisiert. Was sind die Nachrichten? Financial Times. Die amerikanischen Aktien, die schießen wieder in die Höhe. Die amerikanischen Börsen steigen jetzt nach der Ankündigung von Donald Trump, seine Zolltarife, da seinen Zollhammer außer Kraft zu setzen, beziehungsweise zu pausieren für 90 Tage. Er begründet das mit der bereits erreichten Ziele, dass da jetzt die Staaten zu ihm pilgern, aber er gibt auch zu, und das finde ich bemerkenswert, das ist ehrlich, er sagt, ja, das Beben da draußen, der große Protest, das habe ihn nicht kalt gelassen, er habe mit seinen Beratern aus dem Herzen heraus jetzt diese 90-tägige Pause verordnet, und er sei zufrieden, dass jetzt eben die Leute, die Staaten Schlange stehen würden, um mit ihm zu verhandeln. Und noch einmal, ich habe das gestern Ihnen dargelegt, nach einer Teillektüre dieses umfänglichen Berichts hier zu den fremden Handelsbarrieren. Das ist meines Erachtens das Motiv dieser Regierung. Sie möchte den Freihandel befreien. Sie möchte all diese nicht-tarifären Handelshemmnisse wegknacken, wegmeißeln, mit der Kettensäge oder dem Presslufthammer weghämmern. Ob die Methoden, ob die Mittel zur Zielerreichung, ob das immer die richtigen sind, ob die dann richtig dosiert sind, das ist schwierig zu sagen. Aber was ich gut finde, was ich begrüße, ist, dass Donald Trump ist eben kein sturer Ideologe, er ist ein Pragmatiker. Und all die, die sich jetzt wieder aufregen und hämisch auf die Schenkel klopfen, vor allem auch in den Medien, denen muss man zurufen, ja, was ist euch lieber? Ein Pragmatiker, der seine Politik laufend anpasst, oder irgendein sturer Betonkopf, der das Falsche bis in den Untergang durchzieht? Und ich meine, von dem haben wir in den letzten Jahren sehr viel gehabt, vor allem auch in Europa, auch in der Schweiz. Ich meine, die ganze Diskussion um den Kernkraftausstieg, diese grüne Ideologie, da hat man sich ja nicht davon wegbringen lassen. Man hat sich daran geklammert, auch wenn völlig klar war, dass es falsch ist. Und Trump, und das ist hier zu unterstreichen und das ist meines Erachtens auch zu würdigen, Donald Trump ist ein Politiker, der jetzt auch seine pragmatische Flexibilität beweist und sagt, jawohl, das hat jetzt doch etwas stärkere psychologische Rückkopplungen, mehr Ängste ausgelöst, Psychologie ist ein wichtiger Faktor. Ich kann mir auch nicht erlauben, hier sozusagen gegen die massiven Interessen der Bevölkerung zu handeln, die viele ihrer Ersparnisse, ihrer Altersvorsorge in den Aktienmärkten angelegt hat, oder auch die mächtigen Geldgeber und Unternehmer in Amerika, die da die rote Karte gezeigt haben. Also das empfinde ich als etwas Wohltuendes. Diesen Pragmatismus lobe ich ausdrücklich in der Weltwoche. Aber da bin ich ziemlich alleine heute Morgen. Denn auch in den US-Medien heißt es jetzt, ja, er habe sich einfach geirrt, das sei völlig falsch gewesen, und er habe es jetzt gemerkt, dass es falsch ist. Ich bin nicht so sicher, meine Damen und Herren. Ich habe Ihnen gestern schon gesagt, der politische Erfolg für Trump ist da. Er hat natürlich Unsicherheit gesät. Okay, das ist sicherlich nicht erfreulich. Da sind auch Vermögenswerte börsenkursmäßig weggegangen. Aber Unternehmen müssen auch diese Rumpeleien, dieses Gerumpel musst du einfach verkraften können als Anleger und als Unternehmer. Wenn du dich dermaßen bis über alle Ohren hinaus verschuldet hast, dass du bei der geringsten Kursveränderung ins Negative sofort bankrott gehst, dann ist das auch kein gutes Zeichen. Also die Zielsetzung, dass er jetzt verhandeln kann, das hat er erreicht, und er hat auch gezeigt, dass aufgezeigt in diesem Bericht, dass es eben da unbestrittene Unfairness gibt in diesem Welthandel. Das ist ganz klar. Das ist jetzt ein großer Moment, um Aktien zu kaufen, jubeln Sie bereits in den amerikanischen Zeitungen. Ein bisschen Wirtschaftswende lesen wir heute in den deutschen Medien. Da ist natürlich das Hauptthema nicht Trump, sondern das hier, dieser Koalitionsvertrag, Verantwortung für Deutschland. Das klingt schon mal sehr gut, Verantwortung für Deutschland. Und das ist ein Kompendium, das sind über 140 Seiten Koalitionsvertrag. Und da kann ich Ihnen als jemand sagen, der als, ja, als Politiker viele solche Berichte und solche Gutachten und solche Darstellungen lesen müssen, wenn Sie auf über 142 Seiten etwas festhalten, in einer Ausführlichkeit alle Lebensbereiche der Deutschen betreffend, also von der Wirtschaft, Industrie, Tourismus, Arbeit, Soziales, Verkehr, Infrastruktur, Klima, Energie, ländliche Räume, Landwirtschaft, Ernährung, Umwelt, Digitales, Bildung, Forschung, Innovation, Haushalt, Finanzen, Steuern, Innenrecht, Familien, Frauen, Jugend, Senioren, Demokratie, Gesundheit, Pflege, Kommunen, Sport, Kultur, Medien, Europa und so weiter, dann sehen Sie einfach, das ist eine Gruppe von Leuten, die absolut unfähig ist zur Schwerpunkt. Bildung. In der Führung, in der Leitung auch von Geschäften müssen Sie Schwerpunkte bilden. Sie müssen sagen, das ist das Wichtige für uns. Wir haben einen Vertrag abgeschlossen, um diese messbaren Ziele zu erreichen. So müssen Sie es in der Wirtschaft machen. So müssen es diese Unternehmen machen, die in den Medien immer kritisiert werden und von den Linken, die immer ausgenommen werden, wie Milchkühe, denen man dann nichts mehr zu essen gibt, die man so lange eben melkt und ausnimmt und schlachtet, bis sie überhaupt nichts mehr hergeben. Und die gleichen Leute, die sich da so selbstbewusst immer wieder über die Wirtschaft und die angeblichen Unfähigkeiten da in den Unternehmen zu Wort melden, eben all diese Politiker und Medienschaffenden, und das sieht man jetzt an so einem Vertrag, die sind eben selber gar nicht willens oder vielleicht auch nicht in der Lage, ein klares, für den Leser jetzt fassbares, an Zielen messbares Programm vorzulegen. Also für mich sieht das aus wie einfach eine heillose Verzettelung. Da sind sehr viele Absichtserklärungen drin, da steht auch Zustimmungswürdige, selbstverständlich, das ist nicht alles falsch, aber ob daraus jetzt hier eine große Gegenbewegung kommt, da habe ich meine Zweifel. Ich habe dann den Abschnitt über Kultur und Medien etwas genauer gelesen. Ja, und dann lese ich halt Unerfreuliches, Beunruhigendes, dass man da den Kampf gegen die angebliche Desinformation und gegen die Lügen in den Medien vorantreiben wolle. Ja, ist der deutsche Staat jetzt sozusagen eine Wahrheitsfabrik? Haben die jetzt die Wahrheit gepachtet? Ja, wenn man sich die Politik der letzten paar Jahre anschaut, muss man sagen, ich würde sagen, die Zahl der Irrtümer unter Politikern ist jetzt nicht unbedingt kleiner als die Zahl der Irrtümer, die wir in den Medien gesehen haben. Das große Problem ist, dass die Medien viel zu unkritisch die Irrtümer der Politik übernehmen und das zu wenig hinterfragen. Und mir wird das unheimlich, wenn ein Staat sich hier dermaßen prononciert und also in klaren, scharfen Worten auch dafür ausspricht, Desinformation zu bekämpfen. Das ist natürlich eine Absage an ein liberales Staatsverständnis. Der Staat hat dafür zu sorgen, dass unterschiedliche Medienträger sich im Rahmen einer Rechtsordnung betätigen, dass sie eine Vielfalt der Meinung haben, aber eine echte Vielfalt der Meinung. Und wenn Sie sagen, ja, diese Meinung ist Desinformation, ja, vor ein paar Jahren war es Desinformation zu sagen, dass Coronavirus könnte aus einem Labor in Wuhan entsprungen sein. Heute ist das, glaube ich, der Forschungsstand. Wenn Sie heute sagen, die Corona-Impfung ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, dann hat man sie ausgesperrt, eben als Desinformationsterrorist gewissermaßen an den Pranger gestellt. Heute wäre es ja widersinnig, etwas anderes zu behaupten. Das gleiche beim Ukraine-Krieg. Da ist es verboten gewesen, bis vor kurzem, vielleicht immer noch in Deutschland, zu sagen, dass die NATO-Osterweiterung ein Problem ist. Oder wenn Sie sagen, jo, es gibt Kriegsverbrechen in der Ukraine auf beiden Seiten, dann werden Sie vermutlich auch als Desinformant aus der Affäre gezogen. Es sind ja auch russische Portale nach wie vor verboten. Das sind ja nicht Merkmale einer liberalen Gesellschaft, die einen entspannten Umgang mit dem gesellschaftlichen Diskurs hat. Und das sind auch zutiefst unbürgerliche, eben nicht liberale Anliegen, die hier in diesem Koalitionsvertrag zu finden sind. Ich habe auch gesehen, die Brandmauer ist drin, also gewissermaßen diese Kartellbildung, diese Abschottung gegenüber Millionen von deutschen Wählern, die eben eine andere Sicht haben. Die Opposition, man sagt zwar, man wolle die Minderheiten schützen, aber die Minderheit der Opposition, die muss hinter Brandmauern sozusagen eingesperrt werden, wobei das mit dem Einsperren natürlich etwas Zweischneidiges ist, vor allem, ja, unter anderem sperren sich ja die Errichter der Brandmauer auch selber ein. Kernkraft zum Beispiel im ganzen Bereich der Energie, auch da, das ist jetzt nicht drin, man maßt sich auch hier an, Anmaßung von Wissen, das ist vielleicht auch so etwas an einem Koalitionsvertrag, aber eben andere Länder, andere Sitten. In Deutschland scheint das jetzt hier das Thema zu sein. Und vielleicht besteht der Fortschritt ja darin, dass sich die Leute viel intensiver damit auseinandersetzen. Und sie haben ja auch andere Parteien und andere Angebote, deren Aufgabe jetzt darin besteht, das kritisch zu hinterfragen. Trump zum Kurswechsel, ja, das ist natürlich hier schon ein großes Thema. Make America Great Again Bewegung ist eine moderne US-Version der NSDAP. Das habe ich noch als Schlagzeile gelesen, gewissermaßen als Zitat einer Reaktion auf diese amerikanische Bewegung. Das wäre auch einmal ein großes Thema. Die Nazi-Verharmloser. Es ist ja unglaublich, was heute alles Nazi ist. Und das hat ja nichts mit dem zu tun, was die historischen Nazis sind. Und ich staune auch hier, wie unkritisch die Medien das einfach nachbeten. Auch in diesem Koalitionsvertrag steht ja drin, man muss die Geschichte ernst nehmen. Es sei ganz wichtig, die Fehler der Geschichte zu vermeiden und die Geschichte des Nationalsozialismus. Ja, wenn man das ernst nimmt, dann sollte man auch keine Schindluderei mit diesem Begriff betreiben. Aber die Leute, die diesen Vertrag geschrieben haben, das sind ja die, die am lautesten die Nazi-Keule schwingen. Also wie viel Geschichte Ernst nehmen dann bei solchen Verunglimpfungen drinsteckt, das überlasse ich Ihrem Urteil. Aber eben auch international, Trump ist jetzt also auch ein Nazi. Die MAGA-Bewegung, das zeigt Ihnen einfach den Grad der Unseriosität dieser historischen oder eben pseudo-historischen Einlassung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily für heute. Wir studieren natürlich diese riesigen, diese gewaltigen Berichte und wir halten auf der Haben, auf der positiven Seite fest, der amerikanische Präsident ist eben glücklicherweise kein Betonkopf und all die, die behauptet haben, er sei ein in der Wolle gefärbter Protektionist, der das jetzt durchziehe, absolut beratungsresistent, das ist falsch, er ist kein Protektionist, das ist meine Sichtweise, meine Intuition hier, ich habe natürlich auch nicht die letzte Wahrheit, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, er verfolgt andere Ziele. Ich glaube, er verfolgt gute Ziele. Ich glaube, das Motiv stimmt hier. Es geht um Befreiung, es geht um Deregulierung, es geht um Entkrustung des Freihandels. Die Methoden, vielleicht jetzt die Medizin in zu hoher Dosis verabreicht, zu schockartig, zu viel Unsicherheit, aber Trump beweist, er kann auch in so einer Situation dann etwas zurückziehen, verhandeln. Das ist die Wirklichkeitsbezogenheit, die man von einem Politiker erwarten sollte und die er hier zumindest, wenn man es aufgrund der Ereignisse beurteilt, meines Erachtens an den Tag legt. So, jetzt aber wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ich freue mich und melde mich zeitnah zurück.